Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name?
Steven Wink.
Alter?
35.
Auch ganz kurz überlegt, ne? Geburtsort?
Ottweiler im Saarland, aber wie ich schon ein halbes Jahr alt war, circa, sind wir nach Pirmasens gezogen.
Beruf?
Von Haus aus bin ich, wie man es heute nennt, Head of Finance. Also ich leite die Buchhaltung und Rechnungswesen. Habe da auch noch eine Teilanstellung in einem Unternehmen. Das erdet mich immer ein bisschen, aber ich habe ursprünglich mal Industriemechaniker gelernt. Nach der Bundeswehrzeit hat es mich dann zum Steuern und Recht hingezogen und daher bin ich dann in den Bereich gerutscht.
Hobbys?
Hobbys ist, ich bin Trainer der Bambinis, also der G-Jugend-Fußball, von wo mein Sohn auch spielt, die Mannschaft trainiere ich und der Boxsport.
Hast du sowas wie ein Lebensmotto?
Lebensmotto? Nein, kein direktes jetzt eigentlich, würde ich sagen.
Na, brauchen wir auch nicht. So ein besonderes Merkmal. Was meinst du, die Leute, die täglich mit dir zusammenarbeiten, was sagen die, was zeichnet dich aus?
Ich bin authentisch, manchmal emotional und manchmal vielleicht auch zu ehrgeizig, aber ehrgeizig eigentlich im positiven Sinne.
Der Landtagsabgeordnete Steven Wink hier zu Gast bei Antenne Mainz. Steven Wink aus der FDP-Landtagsfraktion, geboren im Saarland, ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. So, wo du geboren bist, wissen wir jetzt schon. Wo bist du aufgewachsen?
In Pirmasens im Umkreis, hauptsächlich aber in Pirmasens.
Okay. Ja, wie beschreibt man Pirmasens? Ist schon städtisch, ne?
Es gibt den Stadtkern und dann gibt es noch 7 Vororte. Und in einem der Vororte bin ich groß geworden, bin dann in die Stadt gezogen, habe dort meine Frau kennengelernt. Wir haben dort anfänglich auch noch mit unseren Kindern gelebt und sind jetzt wieder in einem der Vororte, also mehr ländlich.
Wie man das auch so macht, glaube ich. Ne? Das ist doch immer so, wenn die Kinder kommen, geht es wieder so ein bisschen raus aus der Stadt. Und wenn die Kinder weg sind, wahrscheinlich wieder rein. So sind ja oft diese Wege oder vielleicht diese Wege.
Oftmals, ja.
Was macht Pirmasens in der Kindheit und Jugend aus?
An Pirmasens gefällt mir eigentlich, man kann sich schnell tief verwurzeln, wenn man sich etwas engagiert. Man lernt die Leute kennen, man lernt die Menschen kennen und man erlebt dann auch Zugehörigkeitsgefühl, sage ich mal, in der Stadt. Nach außen wird es immer als schweres Pflaster beschrieben, aber ich muss sagen, wenn man sich engagiert und ein bisschen aktiv mitarbeitet, ja, sei es jetzt im sozialen Bereich, im ehrenamtlichen Bereich, irgendwo, dann ist man relativ schnell verwurzelt, akzeptiert und hat dann dort auch ein gutes Zusammenleben.
Ich glaube, es geht fast überall. Das heißt, in dem Moment, wo man sich engagiert und irgendwo andockt und ernsthaftes Interesse hat, glaube ich, funktioniert das
ja
überall.
Das muss ja nicht immer parteipolitisch sein. Ja, es gibt Pakt für Pirmasens oder eben im Sportbereich, in den Vereinen, solche Dinge.
Ja. Nun spielt ja Pirmasens tatsächlich so eine besondere Rolle auch im Städteranking insgesamt. Hast du das schon in jungen Jahren gemerkt, dass... Oder interessiert einen das da gar nicht?
Ich sag mal, in den jungen Jahren bekommt man es öfters mit, wenn sich die Erwachsenen unterhalten. Ja, hier ist alles so schlecht und es läuft nichts und es funktioniert nichts. Und das mag in der Vergangenheit auch so gewesen sein. Es gibt in der Vergangenheit eben Dinge wie die Schuhfabriken, die nach und nach weggegangen sind, die Amerikaner, die weggegangen sind, die haben gewisse Löcher gerissen in die Struktur. Und das muss man auch überwinden. Das wird auch, ich denke, noch 1-2 Generationen dauern, bis das Loch gefüllt ist. Aber es passiert unheimlich viel in der Stadt. Ob man das jetzt von unternehmerischer Seite betrachtet, die viel investieren, die neue Jugendherberge, wo Millionen investiert wurden, im Tourismusbereich. Es passiert unheimlich viel, dass in die richtige Richtung geht. Es engagieren sich unheimlich viele Menschen für ihre Stadt, um die nach außen zu präsentieren und zu sagen, ich will helfen, dieses Strukturloch zu füllen. Und das kommt leider selten außen an. Meistens gibt es dann wieder irgendeine Statistik, wo Pirmasens dann wieder ganz schlecht dargestellt wird. Aber die Entwicklung über die Jahre, die wird oftmals vergessen.
Naja, wir haben ja auch das Problem, dass wir gehen immer nach diesen wirtschaftlichen Rankings, aber es gibt natürlich ja auch eine Reihe von anderen Faktoren, die entscheidend sind, warum ich mich da wohlfühle. Es ist ja nicht immer nur, dass wirtschaftlich alles perfekt ist, sondern es sind ja auch andere Gefüge, diese weichen Faktoren, die ja auch insbesondere die skandinavischen Länder schon eigentlich immer mitmessen und auch deswegen zu anderen Werten kommen.
Ja, das ärgert die Leute auch ein bisschen, ne, in der Stadt. Die sagen, jetzt kommt eine RTL-2-Doku, die pickt sich da 3-4 Fälle raus, denen es jetzt vielleicht nicht so gut geht und dramatisiert es auf die ganze Stadt. Dann kommt Spiegel und berichtet über ganz schlechte Fälle. Und die Region wird in ein furchtbar schlechtes Licht gerückt. Was sich dann natürlich, sagen wir so, auf Internet und so auswirkt. Wenn Leute dann Pirmasens in Google eingeben, dann kommen natürlich alle schlechte Artikel her. Und das ärgert aber die Leute. Und wir haben dann auch schon ganz viele junge Künstler. Einer arbeitet bei mir im Wahlkreisbüro, der macht dann immer Rap-Lieder über die Stadt und macht eine Gegendarstellung zu diesen Fernsehberichten. Und ist dann mittlerweile jetzt auch schon landesweit bekannt, also Landesschau und so weiter, wo sie sagen, wir machen jetzt hier einfach mal die andere Seite und zeigen
das Gegenprogramm. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Steven Wink. Über Pirmasens spreche ich jetzt mit meinem Gast Steven Wink hier bei Antenne Mainz. Ich meine, wir reden jetzt hier ein paar Minuten und wir sind schon in so einem Thema drin. Das ist echt verrückt, ne? Ja. Und da merkt man, was dann tatsächlich auch gesetzt ist und was für ein Mindset da ist, dass es nicht ganz so einfach ist. Wobei ich halte Pirmasens zumindest, was das Dynamikum betrifft, einen Pflichtbesuch. Das muss man mal mindestens als Mensch aus Rheinland-Pfalz gesehen haben.
Richtig.
Ja. Ja. Und das ist wahrscheinlich das, was du auch mit positivem Beispiel meinst, wie tatsächlich die ehemalige Schuhindustrie ein so ein bisschen überwunden wird und man die Räume und die Plätze anders nutzt.
Richtig, wobei wir ja heute immer noch mit dem Schuhkompetenzzentrum, mit dem PFI viele Anlaufstellen haben aus der Branche, auch mit der FH, mit dem Platz, den wir in Pirmasens haben, also den Standort und Platz an sich. Es zeigt, dass die Kompetenzen immer noch da sind und auch genutzt werden und weltweit auch bekannt sind, ne, teilweise.
Nee, und eventuell könnte ja sogar Selbstfertigung, wenn man jetzt irgendwie mal überlegt, was vielleicht nachhaltig entstehen kann und wieder mehr Geld erwirtschaftet, könnte ja vielleicht auch wieder ein Bereich sein, der durchaus auch mal wieder nach Deutschland kommt. Ja, ja, also es sind ja Dinge, die vielleicht auch funktionieren.
Richtig. So.
Das heißt, Schule war alles im Umfeld Pirmasens bei dir?
Genau.
Okay.
Und ich war Realschule, dann bin ich in die Ausbildung von einem der europaweit tätigen Unternehmen zumindest mal. ErgoFit, die Fitnessgeräte damals hergestellt. Heute macht sie das auch noch, aber hat noch andere Produkte. Und bin dann zur Bundeswehr, allerdings dann weit, weit weg zur Marine.
Okay.
War 8 Jahre dann bei der Bundeswehr, zuletzt dann im Saarland und habe dann über die Bundeswehr quasi der sogenannte Berufsförderungsdienst. Okay. Und ich dann ins duale Studium gehen über den zweiten Bildungsweg.
Du hast mir jetzt meine Lieblingsfrage weggenommen, weil ich frage immer gerne meine Gäste, ob sie denn gute Schüler waren.
Bis zur 7. Klasse war ich so lala.
Okay.
Und ja, das war so mein Aha-Erlebnis in meiner Kindheit. Also bis zur 7. Klasse war ich so absoluter Durchschnitt und manche Fächer sogar unter Durchschnitt. Da stehe ich auch dazu.
Wir sind schon zu zweit. Also das ist, da musst du dir keine Gedanken machen.
Wenn man dann gerade so durchrutscht in die 8. Klasse und dann kam so der Effekt, da hat sich dann meine Mutter dann auch mal zu mir gesetzt und gesagt, wir müssen da jetzt mal reden. Und ab da ging es dann auch bergauf. Und das hat sich danach gezeigt in der Berufsschule, nachher im Abitur und im Studium. Also da war ich dann gut, würde ich sagen.
Ja. Zeigt wieder, wie wichtig es auch ist, dass jemand mal drauf guckt und Dinge erkennt und dann vielleicht auch Maßnahmen ergriffen werden. Ne?
Richtig.
Ja, das ist schon wichtig. Der Beruf, war das klar, dass es was Kaufmännisches wird? War das für dich in Ordnung oder ist es eher so getrieben durchs Leben?
Ja, das hat sich so über die Zeit, wie gesagt, bei der Bundeswehr, 8 Jahre, haben sich so die Interesse bisher gewandelt. Und ich habe mir dann auch überlegt, was kann man danach machen? Was sind meine Interessen? Wo habe ich Spaß dran? Und was ist auch ein Beruf mit Zukunftsaussicht?
Heute ganz wichtige Frage, ja. Sogar einer der wichtigsten überhaupt, ja.
Genau, und dann blieb mir der Sport oder das Kaufmännische, Steuerbereich. Und da habe ich mich mit meiner Frau unterhalten und wir waren uns einig, dass der Sportbereich ab einem gewissen Alter auch schwierig wird.
Nicht mehr so leicht, ja.
Wenn man als Personal Trainer unterwegs ist, ich sage mal, es gibt Kunden, die buchen dann keinen 60-jährigen Personal Trainer mehr. Die wollen dann einen jungen, dynamischen Mann oder Mädchen, ja. Die zumindest vom Bild her, das spricht ja nicht immer nur für die Kompetenz, aber zumindest vom Bild her fitter und aktiver sind. Ja, und dann trieb es mich in den Steuerbereich. Und dann habe ich duales Studium gemacht, Bachelor, Steuerwesen beim Steuerberater in Saarbrücken und dann den Master noch über Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Dillingen und kam dann in die Schuhmanufaktur in Pirmasens und habe dort dann quasi die Abteilung übernommen.
Lass uns noch mal ganz kurz über die Marine sprechen. Das hört sich interessant an. Das heißt, bewusste Entscheidung.
Ja.
Und 8 Jahre, das hört sich auch an, auch unterwegs?
Auslandseinsatztechnisch? Nee, kann ich so jetzt nicht sagen. Nee.
Okay, das heißt, alles in Deutschland passiert oder auch?
Ja, okay. Größtenteils.
Und aber ich stelle mir das so vor, auf dem Schiff unterwegs mit...
Ich war anfänglich bei der Marine, ich war in der Kampfschwimmerausbildung. Ich wollte einer dieser ganz harten Kerle werden.
Okay. Also du bist auch jemand, der sportlich ist und auch Ziele dann hat, ja?
Okay. Ich versuche es, ja. Okay. War dann in der Ausbildung und habe dann, aber gesundheitsbedingt bin ich rausgefallen, das ist ja 98% Durchfallquote. Das ist eine hammerharte Ausbildung. War dann noch eine Zeit lang als Marinesoldat bei der Marine und bin dann ins Saarland gekommen quasi zur Fallschirmjägerbrigade. Und habe da dann meine restliche Dienstzeit in anderer Verwendung dann quasi zu Ende geführt.
Es geht gleich weiter im Gespräch mit Steven Wink. Mein Gast war bei der Marine, wollte dort Kampfschwimmer werden. Steven Wink ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Ein Kampfschwimmer würde was machen?
Die meisten Leute kennen das KSK, Kommando Spezialkräfte. Das ist sowas Ähnliches bloß bei der Marine.
Und ja, unter Wasser.
Kampftaucher sind ja unter Wasser hauptsächlich einsetzbar, aber auch Land und Luft. Das sind meistens die, die dann in feindliche Häfen tauchen, reintauchen, okay, dort Aufträge erledigen, solche Dinge.
Aber da muss man sich ja schon richtig mit dem Thema auseinandergesetzt haben, um auf so eine Idee zu kommen, ne?
Ja, das war gute 2 Jahre, bevor ich zur Bundeswehr kam, okay, habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen.
Ne? Okay, aber spannende Geschichte. Das heißt, dann ganz normal im kaufmännischen Bereich gearbeitet?
Ja.
Und dort bist du heute auch noch?
Ja.
Aber heute machst du ja noch viel mehr.
Genau.
Wie ist denn das passiert?
Ich bin seit 2008 in der FDP, anfänglich hauptsächlich kommunalpolitisch, habe dort dann einen Mentor, sage ich mal, gehabt.
Also kommunalpolitisch auch in Pirmasens angefangen, oder?
Genau, okay, richtig. Hatte dann einen Mentor oder zwei, besser gesagt. Das eine war der Stadtvorsitzende, der ist leider verstorben mittlerweile, und der andere der Kreisvorsitzende, die dann gesagt haben, bei der Landtagswahl 2011 war ich noch unterstützend tätig. Bundestagswahl 2013 habe ich dann das erste Mal als Wahlkreiskandidat kandidiert, also so das erste Mal die eigene Plakate aufgehängt.
Und was für ein Gefühl?
Manchmal komisch zu sehen, wenn man sich selbst so an der Laterne hängen sieht.
Das heißt, ja, man fährt durch seinen Kiez, ja, und durch seinen Bereich und dann guckt man ständig auf sein Gesicht, ja?
Genau,
und
okay, auch die, ja, Kinder, ja, da ist der Papa, da ist der Papa, da ist der Papa.
Und man wird schlagartig öffentlich, ne? Das heißt, während man, ja, vorher, also klar, man kannte seine Menschen im Umfeld, aber auf einmal kennen einen irgendwie alle, ne?
Ja, ja, gerade dann in Pirmasens, ja.
Aber ich glaube, das, genau, funktioniert auch in einer Stadt wie Mainz. Das heißt, in dem Moment, wo du dich für irgendetwas engagierst und dann hängst du, dann ist das so, dann kriegen das auch viele mit.
Ja, da gibt es auch immer zwei Seiten der Medaille dann, ne? Das ist manchmal sehr schön, weil man dann viele Erfahrungen auch mitgeteilt bekommt, Leute am Ansprechen, kann aber auch negativ sein. Ja, ja, so war das. 2013 hat ja dann nicht funktioniert, hat ja allgemein nicht funktioniert für die Partei. Und dann habe ich mich bei die Jungen Liberale engagiert, war dann Landesvorsitzender.
War das ein Motor, weil etwas nicht funktioniert hat, dann jetzt zu sagen, jetzt erst recht?
Anfänglich war mir irgendwie alles so ein bisschen platt bei uns. So, oh, wie geht das weiter? Und es war nicht absehbar, ja. Und da hat man gesagt, wir machen jetzt einfach weiter. Wir tragen weiter die Position der FDP. Wir tragen weiter der liberale Gedanke.
Und wir tragen die Häme.
Ja, auch.
Ja, ja, gehört ja auch, ja, dazu, ne?
Ist auch, so, ja. Dann hat man sich da immer weiter engagiert und noch Leute gewonnen, die da mit sich engagiert haben, mit unterstützt haben dann. Und dann war eigentlich die Hauptbeschäftigung dann bei den Jungen Liberalen im Land. Ja, und da wurde ich dann als Landesvorsitzender gewählt. Das war ich 3 Jahre. Wurde dann später als Spitzenkandidat für die Landtagswahl der Jungen Liberalen gewählt und habe darüber dann den Listenplatz 5 bekommen bei der Listenaufstellung. Und das hat er dann gezogen, 16.
Okay. Hast du an dieser Stelle gewusst mit dem Platz 5 oder hast du geahnt, dass das tatsächlich in den Landtag gehen könnte?
Also es war mir klar, wenn aufgrund der Vergangenheit, wenn die FDP 5% bekommt, bist du drin mit dem Listenplatz 5. Ja, ist ja auch relativ einfach, bei 101 Sitzen 5% runtergerechnet.
Ja, das ist tatsächlich, da braucht man sogar gerade keine große Kunst, stimmt. Ja, aber es gibt ja Situationen, ich hatte hier schon Gesprächspartner, die, da war das dann viel, die haben wirklich bis 23 Uhr noch was warten müssen, weil es hing dann hinten an den Kommastellen.
Das war bei uns Platz 7.
Okay, das war der Platz 7. Das ist natürlich ein bitterer Platz, wenn derjenige, der dann wirklich, oder vielleicht auch erst am nächsten Tag dann genau weiß, hat es jetzt gereicht, weil vielleicht noch irgendwas ausgezählt werden muss nochmal.
Ja, wesentlich länger zittern.
Ja. So. Waren es 7 Jahre?
Genau.
Ja, okay. Das heißt, gut, hat sich Zittern dann für denjenigen wenigstens gelohnt. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Steven Wink. 2016 ist er mit der FDP in den Landtag eingezogen. Steven Wink ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Realisiert man am Wahlabend jetzt, ich bin im Landtag, oder ahnt man, was das für Konsequenzen hat?
Also man freut sich riesig und auf der anderen Seite aber dann abends, also ich habe mich, meine Frau war mit dabei bei der Wahlparty hier in Mainz und wir haben uns riesig gefreut und wie wir dann nach Hause gefahren sind, hat man sich dann schon unterhalten, also wie kommt es jetzt, wie geht es jetzt weiter? Also ich muss sagen, für meine Person, das was an Menge an Arbeit, wenn man den Job ordentlich macht, auf einen zukommt, das ist vorher nicht absehbar. Also wenn man sich so richtig reinkniet, was man als Neuling ja dann auch gerade noch machen sollte, weil man muss ja erst überhaupt mal in die Themen reinkommen, akzeptiert werden bei den ganzen Verbänden, bei den Kollegen der anderen Fraktionen, habe ich so gute 12 Monate gebraucht, bis ich in jedem meiner Themenbereiche mal so einigermaßen sprechfähig war, würde ich mal sagen.
Das heißt, logischerweise, die anderen Parteien und haben natürlich für jeden Fachbereich auch jemanden und man muss eine gewisse Kompetenz haben, um auch mit denen ernsthaft sprechen zu können und auch ernst genommen zu werden.
Gut, ich muss sagen, bei uns in der Koalition gab es auch viel Unterstützung am Anfang. Das kann man so sagen. Die haben dann gewisse Dinge auch mal erklärt haben oder noch Infomaterial, Unterlagen zugegeben haben, gesagt, schau dir das mal an. Aber es ist gerade, ich sag mal, externe, ja. Ich habe den Gesundheitsbereich übernommen. Das war anfänglich, ich sag mal, bei den Ärzten, bei den Apothekern ist es schwierig, als Nichtmediziner, der ganz neu in dem Bereich ist, am Anfang da wirklich noch über Detailfragen zu diskutieren und mitzusprechen, was natürlich dann irgendwann auch mal sich auf die Akzeptanz ausschlägt zu Beginn und die muss man sich dann erarbeiten. Aber da würde ich sagen, habe ich im Moment das Standing, wo ich sage, da kann man jetzt arbeiten, ne? Mit diskutieren, sprechen, auch Ideen einbringen und wird auch wahrgenommen in der Szene, nenne ich es mal.
Ich glaube, zum einen, wenn man merkt, da informiert sich jemand, da arbeitet sich jemand rein in das Thema und zum anderen wissen natürlich auch die Ansprechpartner, sie werden dich in den nächsten 5 Jahren nicht los. Also, das ist auch richtig. Ja, also insofern macht es ja dann auch Sinn. Also zumindest muss man sich ja nicht schwerer machen, als es eigentlich ist, weil man versucht ja Ergebnisse zu erzielen. Nochmal zurück an den Wahlabend. Da guckt man sich das Ergebnis an und dann stellt man fest, ja, dass was man jetzt so üblich annimmt, das geht rechnerisch alles gar nicht.
Ja, ist richtig.
Das heißt, das guckt man sich schon an, ja?
Ja.
Und war an diesem Abend eigentlich schon klar, dass jetzt Rheinland-Pfalz vielleicht einen ganz anderen Weg geht als bisher? Also gut, heute sind ja Dreierkoalitionen schon fast keine Seltenheit mehr, aber Rheinland-Pfalz hat im Prinzip, war ganz vorne mit dabei.
Also es war während dem Wahlkampf eigentlich schon, wenn ich gefragt wurde, im Radio oder von Journalisten, habe ich gesagt, wir müssen uns darauf einstellen, aus meiner Sicht heraus, dass die Zukunft mit reinen Zweierbündnissen nicht mehr funktionieren wird. Mit Einzug der 5. Fraktion wird es zunehmend schwieriger.
Es gibt ja sogar Landtage mit 6 Fraktionen, das genau. Ist noch komplizierter.
Richtig, ja. Richtig. Je nachdem, wie viel Prozente die dann noch bekommen. Und es war ja absehbar, dass die mindestens, also dass die zweistellig wird, mindestens 10%. War es eigentlich abzusehen. Deswegen hat es die FDP auch strikt vermieden, im Wahlkampf irgendwelche Koalitionsaussagen zu machen. Ich fand das eigentlich auch richtig, weil man sich vorher dann nicht auf eine andere Partei festlegt, mit der man zusammenarbeiten möchte. Und alles andere ist uninteressant. Ich habe gesagt, wir haben Ziele, wir haben ein Programm. Und wenn ein Dreierbündnis nachher notwendig ist, um dieses Programm umzusetzen, dann sollten wir das auch tun, ja, wenn es dann möglich ist. Und die Koalitionsverhandlungen haben sie dann gezeigt, dass wir in vielen verschiedenen Bereichen, gerade Wirtschaft, Verkehr und Justiz, extrem viele Punkte umsetzen konnten. Und why not? Also, dann sollte man das auch tun. Ne?
Und das war also dann irgendwann auch relativ dicht nach der Wahl klar, wir setzen uns quasi mit SPD und Grünen an einen Tisch und sprechen über eine Koalition.
Genau, Manu Dreyer hat ja, glaube ich, schon recht früh gesagt, dass sie die Gespräche sucht damals.
Gut, und sie hat ja natürlich auch, die SPD hat ja in Rheinland-Pfalz mit beiden Koalitionspartnern auch Erfahrung, insofern... Ja. War es ja auch naheliegend. Was ich festgestellt habe, als ich das beobachtet habe, ist, es gibt natürlich eine Menge Kontroversen zwischen diesen Parteien, aber merkwürdigerweise, selbst auch in den Grünen findet man dann, bei den Grünen und FDP findet man dann doch auch Gemeinsamkeiten.
Ja, ist richtig. Es gab ja viele Kritiker zu Beginn, die gesagt haben, das kann nicht funktionieren, diese Ampel, gerade wegen diesen unterschiedlichen Standpunkten. Aber ich sag mal, wenn man keine Kompromisse schließen will, dann muss man alleine bleiben. Ne? Das hat Westerwelle auch mal gesagt. Und es ist so, wir haben versucht, in der Koalitionsverhandlung eben nicht immer den kleinsamen, gemeinsamen Nenner zu finden, sondern wirklich eine Win-Win-Situation herzustellen. Und da gab es eben Bereiche, oder gibt es Bereiche, da waren wir besonders durchsetzungsstark und dann gibt es wieder Bereiche, da waren eben andere besonders durchsetzungsstark. Und dann trägt man das eine mit, bekommt dafür den Programminhalt B, den wir haben wollten. Ja, also das waren schon konstruktive Gespräche.
Aber so sollte es ja sein. Das heißt, das hört sich für mich sogar nach eigentlich der bestmöglichen Lösung an, weil oft werden ja dann auch, was wir manchmal jetzt erleben, durch dass jeder sein Päckchen in irgendein Ding mit reinbringt, werden die Dinge ja eigentlich oft nicht besser, sondern schlimmer. Und manchmal ist es schöner zu sagen, hier, pass auf, da folgen wir mehr deiner Position, aber dafür möchte ich, dass meine Position durchkommt.
Ja.
Genau. Also das ist eigentlich der bessere Weg.
Das war schon gut und es läuft ja auch. Also, und es gibt durchaus Schnittstellen mit SPD, mit Grünen, natürlich gibt es auch welche mit CDU, ja, aber wir sind jetzt momentan in der Ampelkoalition und wie gesagt, das funktioniert gut, das funktioniert lautlos. Wir sind uns nicht ständig am Streiten. Man diskutiert auch mal, aber das macht man dann natürlich gemeinsam und trägt es nicht in die Öffentlichkeit und versucht sich da öffentlich den anderen irgendwie despektierlich darzustellen.
Es geht gleich weiter im Gespräch mit Steven Wink. Wir haben gerade über die Ampelkoalition im Land gesprochen. Das war hier gerade Thema im Gespräch mit Steven Wink. Er ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ich glaube ja, dass alle Parteien, die wir nennen sie immer alle im demokratischen Spektrum, und das ist egal, ob Regierung oder Opposition, ich glaube, alle sind im Moment gefragt, zu zeigen, dass sie einen guten Job machen wollen, dass die Politik wieder glaubhaft wird, um einfach auch, sage ich mal, diesen rechten Rand auch wieder loszuwerden.
Das ist ein guter Punkt, den merkt man eigentlich auch bei den Schulbesuchstagen, die wir jetzt hatten zum 9. November, dass viele Schüler sagen, dass diese extremen Parteien, ob es links oder rechts ist, immer vermeintlich eine einfache Antwort auf jedes Thema irgendwie haben. Ja. Ich habe eine komplizierte Frage und kriege eine ganz einfache Antwort, während die anderen Parteien versuchen, den komplexen Sachverhalt darzustellen, was ja auch sein muss.
Und wobei du natürlich bei dem öffentlichen Auftritt immer den Nachteil hast, weil wenn ich nur eine These raushaue und sage, was weiß ich, Freibier für alle, und dann kommt halt der andere, wir müssen es auch noch finanzieren. Ja?
Das ist die Schwierigkeit. Und da haben sich jetzt zum Beispiel Schulbesuchstage super gelohnt dafür, um eben diese komplexen Sachverhalte einem interessierten Publikum auch mal darzulegen und zu sagen, wir haben jetzt ein Thema und natürlich kann ich es über die einfache Antwort kommunizieren, aber in dieser Antwort ist eben das, das und das nicht bedacht. Dann auch mal zu diskutieren mit den Schülern. Also ich war viele Stunden dort dieses Jahr, es war sehr interessant. Und die waren auch sehr interessiert daran, gesellschaftliche Entwicklung, gesellschaftliches Denken, Luxusgüter, Lebensmittel, solche Dinge. Nicht immer nur plump iPhone oder Auto. Und das war eigentlich das Interessante. Und da steckt eigentlich auch die Aufgabe der Politik, dass man eben komplexe Sachverhalte möglichst einfach, aber nicht zu einfach darstellt und dann auch den interessierten Bürgern nahelegt, ja, und erklärt, so sieht die Situation aus und wie können wir jetzt einen gemeinsamen Weg finden, um das zu lösen, anstatt einfach nur irgendwelche Ängste zu instrumentalisieren oder plumpe Thesen rauszuhauen.
Ja. Und manchmal politische Prozesse, also jeder, der in der Kommune schon aktiv ist, weiß, politische Prozesse sind oft sehr zeitraubend.
Richtig.
Das heißt, ja, das ist natürlich hochgradig frustrierend, wenn du sagst, ich stoße jetzt ein Thema an und dann musst du dich da 3-4 Jahre mit beschäftigen und realisierst es dann. Und oft sind dann Dinge auch schon gar nicht mehr so aktuell, wie sie beim Start waren.
Ja.
Aber es ist halt einfach so, ja.
Ja, ja, der ganze, das ist Demokratie, aber ja.
Ja.
Also nicht dann alle Beteiligten, die von dem Thema betroffen sind, an der Diskussion mitmachen lasse und diese beteilige und versuche dann aus allen Informationen die größtmögliche Schnittstelle zu finden und das dann umzusetzen und zu prüfen, wie ich das umsetzen kann, auch rechtliche Rahmenbedingungen mit Bundes- und Europarecht vereinbar und dann noch finanziert, ja. Je nachdem, was es ist. Dann
was ja immer eine der wichtigen Fragen ist. Ne? Also wir können uns alle tollen Sachen wünschen. Wenn wir sie nicht bezahlt bekommen, ist es eigentlich schon vorbei.
Richtig, richtig. Ja. Und da, wenn ich nicht wie jedem bisschen, was ich will, Steuer erhöhen möchte, dann muss ich eben mit dem klarkommen, was ich habe. Und dann habe ich ein gewisses Budget und dann gibt es eben die Förderung, bessere Krankenhäuser, bessere Schulen, mehr Straßen. So, dann habe ich schon 3 große Programme auf dem Tableau liegen, wo ich sage, okay, da müssen die Gelder verteilt werden, ja, zu allem anderen dazu noch. Ja.
Und das ist auch der Grund, warum dann manchmal irgendetwas nicht mehr geht, ne?
Richtig,
ja.
Das muss man einfach so sagen. Ja, das habe ich den Schülern auch gesagt. Ich sage, die Zeiten, wo man dann immer mehr Geld als Darlehen und noch ein Kredit und Neuverschuldung hier, Neuverschuldung da, dass man das alles finanziert bekommt, die Zeiten sind schlichtweg vorbei. Ich finde es auch gut, dass wir das verfassungsrechtlich festgehalten haben, ja, dass man die Neuverschuldung begrenzt. Das macht es natürlich auch spannender dann, wenn es ums Verteilen geht, ja, weil man dann schauen muss, wo ist wirklich welcher Bedarf und wie viel Geld muss dann dahin. Und ich muss möglichst genau prognostizieren können, was kommt in den nächsten 2 Jahren rein. Ja,
Was auch nicht immer ganz einfach ist, ne? Obwohl jetzt in den letzten Jahren sah es, glaube ich, immer ganz gut
ganz
aus.
Ganz gut aus.
Ja, von den Zahlen. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Steven Wink. Steven Wink, Landtagsabgeordneter, ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Lass uns nochmal auf den Anfang der jetzigen Periode kommen. Das heißt, die FDP kommt in einen Landtag, wo sie keine Räume hat, wo sie gar nicht zu Hause war und muss sich komplett dort neu einrichten.
Ja.
Wie funktioniert das? Das heißt, der erste Tag steht man da und hat nichts?
Das hat jeder Abgeordnete hat ein Büro im Abgeordnetenhaus. Da ist ja dann Küchenzeile und Bad und Klappbett dabei. Also ich glaube 23 Quadratmeter insgesamt. Das konnte man sich schon einrichten, hatte auch den Laptop bekommen. Also man konnte anfangen zu arbeiten. Aber die Organisation der Fraktionsräume, das war dann schon sehr zeitraubend. Ja, so einfache Dinge, wo bekomme ich das Druckerpapier her oder die Patronen oder wo ist überhaupt mein Drucker?
Habe ich Internet, ne? Ist heute immer die Frage, ne? Ja.
Telefonanschluss, um erreichbar zu sein. Solche einfache Dinge, die unheimlich zeitraubend sein können, obwohl man denkt, ja, es ist ein Telefon, da stöpsel ich an und fertig, ja, aber dem war eben nicht immer so.
Und da hatten die anderen aber einen Vorteil, ne? Das heißt, die anderen hatten
die
irgendwie,
schon da waren,
die haben ihre Büros und da ändert sich vielleicht der Zuschnitt oder die Größe irgendwie, aber letztendlich
war das
der
schon
Apparat
da.
Funktioniert schon sofort, ja.
Mitarbeiter finden, also die Stelle erstmal ausschreiben, wie viel Budget habe ich dafür, solche Dinge.
Okay. Es stimmt, das musst du ja auch machen. Das heißt, muss jeder machen. Ne? Jeder Landtag sucht sich seine Mitarbeiter, ne?
Oder? Es gibt die Fraktionsmitarbeiter und es gibt die Wahlkreismitarbeiter. Das ist natürlich rechtlich voneinander getrennt. Jeder Abgeordnete hat ein persönliches Budget, wo er Mitarbeiter einstellen kann fürs Wahlkreisbüro. Das sind bei mir jetzt in Pirmasens 3 Stück. Und dann gibt es noch die Fraktionsmitarbeiter, die von der Fraktion quasi bezahlt werden. Also das sind 2 Paar Schuhe sozusagen.
Okay, das heißt, in Pirmasens gibt es auch Menschen, die man jederzeit ansprechen kann.
Ja.
Einfach, wenn man ein Problem loswerden will und dann kommt es auch direkt in die Landesregierung, also in die FDP-Fraktion nach Mainz.
Genau, ja? Richtig.
Okay, wird es genutzt?
Ja, also es ist jetzt nicht so, dass jeden Tag 10 Leute an meinem Büro vorbeilaufen, wovon 8 sagen, ich gehe jetzt mal da rein, aber es kommt vor.
Ja. Ja, aber ich finde das ganz gut, weil ich glaube, da kommen echt Dinge, die man selbst gar nicht mehr auf den Schirm hat, weil das ist ja auch mal die Gefahr, wenn man in so einem Politbetrieb drin sitzt, man beschäftigt sich mit vielen Themen, wie viele Stunden arbeitest du am Tag?
Ja, also ich sag mal, im Schnitt sind so 50 bis 60 die Woche.
Ja, also das heißt, sehr viel Zeit, die man reinsteckt. Und dann ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man irgendwo geerdet ist, um Dinge zu kriegen, wo jemand seine Alltagsprobleme hat, dass man die niemals von seinem Radar verliert.
Das ist ja auch immer, wie in der FDP-Fraktion sagen, wir müssen die Themen vom Küchentisch bearbeiten. Und die Bevölkerung hat ja teilweise auch zu Recht manchmal die Kritik und sagt, die Politiker, die wissen gar nicht mehr, was los ist da unten. Ja. Das ist ja der Punkt, den du eben auch angesprochen hast. Deswegen ist es schon ganz gut, wenn mal welcher kommt und sagt, wir haben gestern zu Hause da und da drüber gesprochen. Das sind manchmal ganz einfache Themen, aber die beschäftigen die Leute, die kennen die Hintergründe nicht. Und dann denkt man auch, okay, das habe ich jetzt eigentlich gar nicht in diesem Prozess jetzt berücksichtigt.
Ja. Ne? Ich habe jetzt, wenn du rückwirkend die Wahlen in den neuen Bundesländern schaust, da ist ja in Sachsen etwas passiert. Da ist ein eindeutiges Ergebnis für die AfD im letzten Moment noch umgedreht worden. Weil das sah ja in den Umfragen aus, als wenn sie die stärkste Fraktion in diesem Land werden im Landtag. Und ohne das jetzt zu werten, aber der Ministerpräsident, der ist tatsächlich, ich habe seinen Terminkalender regelmäßig verfolgt, der ist durch das Land gefahren und hat Gespräche geführt im hinterletzten kleinen Dorf und hat sich alle, ohne Antworten zu geben, sondern er hat sich alles nur angehört. Ja. Ja. Und alleine das hat dafür diese Sympathie für ihn steigen lassen, dass er einfach, wenn auch jetzt nicht gigantisch, aber er hat einfach im Prinzip erstmal optisch das Ergebnis umgedreht. Und ich glaube, das ist tatsächlich der Anfang. Zuhören.
Genau, das sagen auch immer viele. Ja. Auch jetzt bei den Schülern, die einfach mal froh drum waren, Probleme loszuwerden. Ja. Und natürlich hat man nicht immer auf alles gleich eine Antwort. Manche Dinge kann man erläutern, warum die so sind. Die Schüler sagen dann immer, die da oben, die sind so weit weg, die sind nicht greifbar, man kommt da nicht ran irgendwie, ja. Und dann legt man denen nahe, kannst mir auf Instagram und Facebook schreiben, ja, ich beantworte das alles selbst, ja. So kleine Dinge, wo dann auch durchaus mal Nachrichten kommen und sagen, sie waren da letztes Jahr bei uns in der Schule, ich habe da mal ein Problem oder so. Und das wird dann auch unheimlich gut angenommen, ja, wenn man sich das dann auch anhört und im Optimalfall dann auch, wenn auch Zeit verzögert, eine Antwort liefert,
sag ich mal. Und ich sag mal, ein Problem gehört, jetzt Klar, vielleicht nicht sofort die Lösung, aber man hat das Problem gehört und vielleicht gibt es dann irgendwann in den nächsten Wochen oder Monaten einen Kontext, wo man sieht, oh guck mal,
da
passt das gerade rein und ich kann jetzt hier eine Erfahrung, die mir jemand zugetragen hat, mit reinbringen, kann sagen, oh, das sehen aber viele so und so, ja.
Genau.
Ja, und das, genau. Deswegen ist Kommunikation da.
Das ist schon gut, ja.
Soll doch sein. Ich spreche gleich weiter mit Steven Wink. Der FDP-Landtagsabgeordnete Steven Wink ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Das heißt, im Landtag dann irgendwann eingezogen, eigenes Büro, alles da und dann fängt man an zu arbeiten und du hast eine Menge von Themen, für die du zuständig bist, ne?
Ja. Ich habe den Ausschuss Wirtschaft, Verkehr, wo wir das Ministerium haben. Ich habe Gesundheit, Pflege, Arbeit, Soziales. Das war ursprünglich mal ein Ausschuss, das wurde aufgeteilt auf zwei Ausschüsse und Medien und Digitales.
Okay.
Ursprünglich wollte ich Arbeit, Soziales, Wirtschaft und Verkehr, weil mir das einfach wichtig war, Wirtschaft und Soziales miteinander zu koppeln in meiner Arbeit. Und dann kam das eine zum anderen und dann waren die anderen beide auch noch da.
Okay, und das heißt, man muss tatsächlich in allen Bereichen Wissen haben. Das heißt, was weiß ich, wenn du in Medien bist, dann kommen dann so Leute, die Radio machen und wollen mit dir über DAB Plus zum Beispiel sprechen. Ne?
Zum Beispiel, ja.
Ja, und ja, und das kann ich ja gar nicht übel nehmen, wenn du erst da reinkommst, hast du vielleicht nie vorher was davon gehört, ja? Also ja. Das heißt, und das sind all die Sachen, mit denen man sich dann beschäftigen muss und das in allen Feldern.
Genau, also der Anfang bestand eigentlich auch daraus, mit Kollegen der anderen Fraktionen zu sprechen, die wesentlichen Verbände und Player überhaupt mal kennenzulernen und zu sagen, wie ist denn euer Standpunkt zu den Dingen? Und da bin ich eigentlich gut gefahren, indem ich mir alle Standpunkte und Programmpunkte der einzelnen Verbände zusammengesucht habe. Und habe mir dann versucht, ein großes Bild zu zeichnen, ja, dass ich möglichst schnell in die Thematik reinkomme. Ich meine, ich bin jetzt nach 3 Jahren, würde ich mich immer noch nicht in jedem Programmfeld als Experte betiteln. Ja, das ist auch unmöglich. Also kein Mensch kann alles wissen. Aber durchaus in der Lage, den einen oder anderen Punkt mal mitzudiskutieren. Ja, also das ist dann schon schwierig am Anfang. Deswegen sagte ich auch vorhin, da ist die Arbeitsbelastung noch wesentlich höher, noch viel mehr Termine nötig, bis man da überall mal drin ist.
Muss man denn in jedem Bereich der Experte sein? Ich glaube, manchmal ist es auch ganz hilfreich, wenn man einen Sachverhalt hört und darf auch naiv fragen.
Richtig, richtig.
Also ich erlebe, dass ich das ganz oft, wenn man anfängt, naive Fragen zu stellen, dass man auf ganz andere Dinge und Ergebnisse kommt, als wenn du auf Fachebene diskutierst.
Auf der einen Seite schon. Auf der anderen Seite ist es manchmal, da habe ich leider auch den einen oder anderen Termin schon erlebt, wenn man dann auch mal so ehrlich war als Politiker auf der Bühne und gesagt hat, zu dem Themenfeld, da bin ich jetzt nicht ganz drin, das müsste ich nachprüfen. Ja. Und ganz viele Menschen und im Publikum super erschrocken waren, warum der Politiker mir jetzt auf diese Frage keine Antwort geben kann. Ja. Also so ein bisschen gegensätzliches Bild, dass man natürlich sagt, man kann als Mensch nicht alles wissen. Auf der anderen Seite ist von Politikerinnen und Politikern aber oftmals erwartet wird, dass sie alles wissen, ja, oder zumindest jetzt eine Antwort geben können auf meine Frage. Das ist dann so ein Spagat, der ein bisschen schwierig ist. Das heißt, man muss zumindest nicht oberflächlich, aber man kann da nicht ganz im Detail alles wissen, aber man sollte sprechfähig sein, sag ich mal.
Genau, das heißt, du musst schon wissen, um was es geht bei dem Thema und musst auch ein paar Fakten kennen. Das wollte ich jetzt auch genau. Gar nicht, aber ich meinte bewusst tatsächlich, wenn man manchmal mit Experten spricht und stellt dann irgendwie bei 2, 3 eine Frage, die jetzt nicht so ganz gespickt ist mit Details, ja. Bekommt man ganz oft Aussagen, dass vielleicht auch eine Lösung ganz anders aussehen kann.
Das stimmt, das
ja? Ist
richtig.
Ja, und es gar nicht immer so alles sein muss. Und du hast jetzt gesagt, du machst jetzt den Spagat, du arbeitest noch. Also das heißt, jetzt will ich dir nicht unterstellen, dass du nicht arbeitest im Landtag. Das war jetzt nicht hier. Das heißt aber, das kommt noch obendrauf dann?
Ich hatte das große Glück und ich bezeichne es als Glück, dass mein Arbeitgeber damals gesagt hat, wir möchten nicht, dass du gehst komplett. Wir möchten dich in den Strauß schmeißen. Ja. Und dann hat man natürlich ein paar Stunden, die sich dann manchmal auf Präsenzzeiten im Unternehmen, gerade ich sage mal in Ferienzeiten, in sitzungsfreien Zeiten des Landtages oder über mobiles Office, ja, aus dem Büro heraus oder wenn man zu Hause ist, dann muss schnell auf den Server zugreifen, was bearbeitet. Da hat man dann eine gute Regelung gefunden. Ja, das kommt noch oben drauf. Bisher funktioniert es auch noch ganz gut. Manchmal natürlich große Doppelbelastung.
Aber die wollen dich behalten. Das heißt, die sagen jetzt einfach, mein Gott, wenn der das in 5 Jahren nicht nochmal schafft, dann wäre es schön, wenn wir ihn jetzt nicht verloren haben, sondern wenn wir ihn einfach in der Zeit genau. An uns binden.
Es hat auch Vorteile, es erdet auch, ja, zu dem Thema Erdung. Wenn man dann als normaler Arbeitnehmer in ein Unternehmen reinläuft, die Pausenzeit mit den anderen verbringt und wenn es auch einfach nur, ich sag mal, dumm geschwätzt ist, ja.
Also. Nee, aber du kriegst ja ich sag mal, ändert sich irgendwas bei der Besteuerung, merke ich es auf meinem Gehaltszettel, dann ist das eine Diskussion, die kriegst du in der Kantine mit.
Richtig.
Ja. Genau. Und da bist du vielleicht nicht immer mit dran schuld, aber nichtsdestotrotz kannst es trotzdem mitnehmen.
Ich spreche gleich weiter mit Steven Wink. Steven Wink ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Er sitzt für die FDP im Landtag und jetzt reden wir über Sport.
Das Boxen war das, ne?
Ja.
Wie bist du da dran gekommen?
Das war damals, da war ich 12 Jahre alt. Da hat mein Klassenkamerad kam im blauen Auge in die Schule. Und jeder hat natürlich darauf angesprochen damals. Und er sagt, das ist von meinem Kampf am Wochenende. Und ich habe dann gesagt, wie Kampf? Und er hat mir das alles erklärt und habe gesagt, das will ich auch.
Ja. Okay, das will ich auch.
Das will ich auch, ja. Und ich habe damals noch Fußball gespielt und habe dann parallel angefangen mit dem Boxsport, bis sich das dann so ein bisschen gedreht hat. Fußball wurde weniger, Boxsport wurde mehr. Während der Bundeswehrzeit konnte ich das auch noch fortführen. Später hinaus war es dann gesundheitsbedingt, musste ich mit dem aktiven Kämpfen aufhören, sage ich mal. Ja, ich hatte eine Hirnverletzung gehabt, eine Nervverletzung und da wurde es mir nahegelegt, eben den Boxsport nicht mehr aktiv zu betreiben.
Was heißt aktiv? Aktiv heißt trainieren, aber auch Turniere.
Genau, also die Turniere wären jetzt aktiv, ja, also wirklich auf Kämpfe zu fahren, auf Turniere zu fahren. Und so blieb es dann eben beim eigenen Training oder andere zu trainieren. Ja.
Okay.
Und dann bin ich quasi im Fußball wie im Boxsport auf die Trainerseite gewechselt, sag ich mal.
Okay. Wenn man gut ist im Boxen, hilft das auch im anderen Leben? Fühlt man sich da sicherer?
Was im Kampfsport sehr gut ist, und ich merke das jetzt auch an meiner Tochter, es wird einem sehr viel Disziplin beigebracht. Also sich selbst unter Kontrolle zu halten, diszipliniert seinen Weg zu gehen, das nützt dann schon. Ja. Es wird eben nicht nur beigebracht, mein Trainer hat immer gesagt, das heißt eigentlich nicht Boxen, das heißt Fechten mit der Faust. Ja. Also er sagt immer, 80-90% ist reines Gedankenspiel. Wie bewege ich mich, wie bewegt sich mein Gegenüber? Wie kann ich reagieren, schon 2-3 Schläge voran zu sein, wie beim Schach 2-3 also Züge
Taktik
schon weiter
auch
zu sein.
Taktik, genau. Ja.
Taktik aufzubauen, Schwachstellen zu erkennen. Und viele sehen den Kampfsport eben als reinen Prügelsport. Das ist er eben nicht. Ja. Und diese Disziplin und dieses Nachdenken, so, das kann sich schon ins normale Leben, sage ich mal, überspielen und auch nutzbar sein.
Dann. Naja, und vor allen Dingen, es gehört ja zu den wenigen Dingen. Also es gibt noch Musik machen, singen, verschiedene Dinge und natürlich ist es auch so ein Sport wie Boxen. Wenn du boxst und dann bist du bei der Sache. Das heißt, da rattert nicht im Hirn irgendwie, was muss ich jetzt noch an der Rede ändern oder was muss ich, sondern du bist tatsächlich voll in der Aufmerksamkeit, was wir ja oft heute nicht mehr haben.
Das ist befreit, ja. Deswegen habe ich mir diese Sportdinge auch beibehalten. Ich trainiere jetzt die Kleinen. Deswegen ist der Boxsport an sich etwas zurückgefallen, muss ich ehrlicherweise zugeben. Dafür kam jetzt ein Wunsch meiner Frau anfänglich. Wir machen jetzt Tanzsport.
Ja, dafür so ändern sich die Prioritäten.
Dafür musste das Boxen dann weichen. Das kann man dann nur noch zu Hause wirklich mal am Samstag oder so ein bisschen trainieren, wenn man mal zu Hause ist und gerade Muße hat. Ansonsten sind wir dann im Tanzsport oder eben auf dem Fußballplatz mit den Kleinen und trainieren dann 4- bis 6-Jährige.
Okay.
Und versuchen, denen das Fußballspielen beizubringen. Aber das sind so die Zahlen, ob es jetzt auf der Tanzfläche ist oder auf dem Fußballplatz, alles andere ist weg. Ja, also man ist absolut frei im Kopf, konzentriert sich auf diese Situation. Es ist ein Ausgleich, gedanklich, körperlich. Man kann einfach mal abschalten. Kann dann nach dem Training sich auch wieder mal eine Stunde an der Laptop sitzen. Ich habe aber auch schon festgestellt, dass gewisse Punkte, wo ich nicht weiterkam, da habe ich 2 Stunden die Kleinen trainiert, fing nach Hause und dann ging das auf einmal wieder viel leichter dann los. Also einfach mal ein bisschen Abstand gewinne für kurze Zeit.
Ja. Das ist ja generell, das ist ja sogar wissenschaftlich erwiesen. Das heißt, in dem Moment, wo gar nichts mehr geht, lassen wir es an dieser Stelle und machen eine Pause.
Richtig.
Ja, diesen Fehler machen wir auch in der Arbeitswelt ganz oft. Das heißt, manchmal verhakt man sich an Dingen und eigentlich ist jetzt hier die kreative Kaffeepause angesagt und die lieber eine Viertelstunde länger und danach läuft's.
Genau.
Ja, so funktioniert das. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Steven Wink. Steven Wink ist Landespolitiker und betreut eine ganze Menge von Themen. In der Fraktion springst du dann an einem ganz normalen Arbeitstag zwischen den Themen hin und her, weil natürlich fängst du wahrscheinlich an mit einer Sitzung zum Thema Gesundheit und dann will irgendjemand was zum Thema Medien von dir und dann will jemand zu einem anderen Thema. Ja. Das heißt, du springst den ganzen Tag auch zwischen diesen Themen hin und her?
Richtig, ja.
Okay.
Meistens so, ja. Also es sind dann morgens Termine im Bereich Pflege, mittags dann vielleicht der Sozialausschuss, nachmittags dann der Wirtschaftsausschuss, abends dann ist man auf einer Veranstaltung, da geht es dann vielleicht mal um Klimapolitik. Also man switcht schon, ja, zwischen den Themen dann und hat auch teilweise, wenn es schlimme Zeiten sind, ich sag mal während Haushaltsaufstellung zum Beispiel, dann ganz, ganz lange Termine und viele, viele Stunden.
Okay, aber das ist die große Kunst. Das heißt, die große Kunst ist dann wirklich zu sagen, das ist wie in der Schule, ich sitze jetzt in der nächsten Runde und jetzt beschäftige ich mich gerade mit dem anderen Thema.
Genau.
Ja. Ja. 3 Jahre, was ist dein persönliches Fazit? Ist das etwas, was du auch länger machen möchtest?
Würde ich gerne, ja. Mhm. Allein schon aus dem Grund, dass jetzt in der ersten Legislaturperiode, sagen wir so, die ersten 18 Monate, da ging ja schon mal auf Einarbeiten los. Und dann kann man anfangen zu arbeiten, dann ist ja jetzt schwuppdiwupp die Legislatur schon vorbei. Ja, das ist ja,
ja, die Zeit rennt, ne? Das ist echt verrückt. Ne? Ja,
so würde ich schon gerne noch aktiv weiter drin arbeiten. Es macht mir unheimlich Spaß, auch wenn man nicht zu Hause ist oder auch mal die Kinder nicht sieht oder irgendwas verpasst. Das kann man dann an anderer Stelle nachholen. Die Freizeit muss man dann so investieren, dass die dann zufrieden sind. Aber die Arbeit an sich ist unheimlich interessant. Man lernt ganz viele Aspekte kennen, man lernt ganz viele Themen, den Hintergrund kennen und das macht das Ganze dann interessant.
Naja, und du hast natürlich jetzt den Nachteil, es gibt natürlich Abgeordnete, die können durchaus problemlos nach Hause fahren. Bei dir ist es dann schon eine Entscheidung, fahre ich jetzt oder?
Ja.
Ja, das ist...
Ja, gut.
Du bist schon ein bisschen unterwegs.
1,5 Stunden.
Ja, aber Rheinland-Pfalz ist groß, ja?
Ja.
Ja? Oder pendelst du viel?
Also während den Plenarwochen bleibe ich in Mainz, aber ansonsten fahre ich eigentlich nach Hause.
Aber es gibt Schöneres, als in dem Abgeordnetenbüro zu übernachten, oder?
Ja, zu Hause übernachte ich lieber, ja.
Ja, ja, weil das ist, weil du hast es am Anfang beschrieben, es hört sich so schön an. Ich glaube, das ist einfach tatsächlich zwar eine sinnvolle und günstige Lösung für das Land, aber kann man machen, aber es ist jetzt, sage ich mal, auch kein Luxus oder kein...
Es ist kein Luxus, man hat alles, was man braucht. Das ist auch, sieht auch schön aus, ist auch schön eingerichtet, praktisch und handhabbar alles.
Und, also ich habe es schon mal gesehen, ich finde, es ist eher, ja, eher praktisch als...
Aber ist okay. Also ich übernachte dann lieber zu Hause, wo die Family drumherum ist, wie allein in Mainz, muss ich dann ehrlich gestehen.
Okay, es geht gleich weiter im Gespräch mit Steven Wink. Steven Wink, Landtagsabgeordneter, ist mein Gast hier bei Antenne Mainz.
Jetzt haben wir ja so viele Parteien in dem Landtag sitzen und hin und wieder schwappt die Schlagzeile, dass sich eine Fraktion im Ton vergreift. Wie ist denn das mit der AfD in Rheinland-Pfalz?
Aus meinem persönlichen Empfinden heraus, es wird zunehmend schwieriger im Ton. Der Ton wird rauer, die Diskussion wird schärfer und manchmal gibt es auch Diskussionspunkte, wo dann im Plenum von der AfD Äußerungen getroffen werden, wo man schon schluckt. Ja. Nichtsdestotrotz ist es eine demokratisch gewählte Partei. Das ist absolut legitimiert und man muss sich auch mit ihr und ihren Programmpunkten beschäftigen, muss die Gegenpunkte darstellen oder beziehungsweise seine Standpunkte dann denen gegenüber präsentieren. Ja. Es nutzt nichts, sie zu ignorieren.
Nee, sie sind ja da. Also das ist
ja da.
Also Realität zu leugnen, ist selten gut.
Es gibt auch Politikerinnen und Politiker, die versuchen zu ignorieren. Das finde ich der falsche Weg. Allgemein deutschlandweit, aber. Aber man merkt, der Ton wird rauer.
Ich glaube, die Kunst. Das macht's schwierig. Aber die Kunst ist tatsächlich, sich nicht auf diesen Ton einzulassen. Ne? Das heißt, ich glaube, das ist die Kunst, ne?
Ja, sollte man nicht immer tun. Ich meine, ich werde auch das öfteren mal emotional, wenn es in gewisse Punkte reingeht. Das gebe ich auch zu. Da kommt dann auch mal eine emotionale Rede. Es ist nicht immer ganz einfach, aber man muss eben versuchen, nicht über jedes Stöckchen zu springen.
Ja. Es geht gleich weiter im Gespräch mit Steven Wink. Steven Wink war heute hier zu Gast bei Antenne Mainz.
Hast du, das war in den letzten Monaten immer wieder mal Schlagzeile, bist du schon mal in deiner Rolle als Politiker persönlich angegriffen worden von außen, schon mal bedroht worden?
Ich würde sagen, angegriffen des Öfteren schon, verbal gewöhnt man sich schnell dran, ist eigentlich gang und gäbe. Körperlich hat mich jetzt noch keiner bedroht, ja, also.
Ich glaube, es traut sich keiner.
Wenn dann verbal mal körperliche Gewalt angedroht, aber da kann man dann ganz schnell auch abschätzen, spuckt der jetzt nur große Töne oder haben die wirklich irgendwas vor, ja. wenn es hart auf hart käme, würde ich mir auch viel mehr Gedanken um meine Familie machen, wie um mich selbst jetzt in dem Punkt. Ja. Weil wir eben gesehen haben im politischen Geschäft mit der Ministerin Spiegel oder so, dass es durchaus auch Personen gibt, die es dann auf die Kinder abzielen oder so, ja. Und dann wird es natürlich kritisch.
Deine Einschätzung, das heißt, du wirst wieder antreten auf einer Liste?
Ich würde wieder antreten, wie die Liste letztendlich aussieht, kann ich heute natürlich schon nicht beurteilen.
Okay, aber ich denke mal, du hast natürlich doch wahrscheinlich schon ein bisschen gute Karten, weil du ja auch schon engagiert bist und da bist, ne?
Ich hoffe es.
Okay. Und wie schätzt du das ein? Das heißt, diese Regierungskoalition, könnte die auch die nächste Periode wieder so weiterarbeiten?
Also ich sag mal, im Wahlkampf wird es dann letztendlich wichtig, dass die FDP wie letztes Mal auch wieder ihre Positionen, ihre Inhalte und Ideen ordentlich nach außen verkauft, sich positioniert und dann für sich wieder auch ihre Prozente einsammelt. Ja, das wird Hauptaugenmerk. Und wie dann nachher eine Konstellation aussehen könnte oder wie sie dann später aussieht, das ist dann auch so ein Punkt für nach dem Wahlkampf wieder. Ja. Okay. Also wir sind da gut gefahren mit, wenn wir gesagt haben, wir konzentrieren uns nur auf uns. Wir wollen andere nicht runter machen, nicht schlecht machen. Das sind unsere Ideen, das sind unsere Inhalte. Und die verdrehen wir und nach der Wahl schauen wir dann, wie können wir die umsetzen.
Guckt man trotzdem, wenn so ein grüner Hype da ist, guckt man da trotzdem mal drauf und denkt, was könnte das bedeuten?
Man guckt allgemein zum Beispiel auf so Umfragen. Ja, und man unterhält sich auch mal drüber, aber ich sag mal so, wir sind jetzt nicht panisch unterwegs, ja. Man konzentriert sich dann doch meistens auf sich selbst und sagt, wie können wir unsere Position stärken.
Ja. Und gut, man hat ja auch in Rheinland-Pfalz gesehen, auch die SPD muss zwangsläufig nicht schlechte Ergebnisse einfahren. Wenn sie personell aufgestellt sind, dann kann das auch ganz anders ausgehen.
Richtig.
Ja. Was ja hier auch passiert ist.
Ja.
Dann danke ich dir für die Einblicke in die Arbeit und hoffe, dass du die 50, 60 Stunden Woche noch weiterhin gut überstehst. Aber ich glaube, Dankeschön. Es ist tatsächlich diese Vielfalt von Themen und Menschen. Ich glaube, das macht einem das auch so ein bisschen leichter, so eine Arbeitszeit reinzubringen. Ne?
Ja,
und
das macht es interessant.
Ja. Und ich gehe davon aus, dass du hast in den letzten 3 Jahren wahrscheinlich so viele Menschen kennengelernt wie vorher nicht, ne?
Nee, das ist richtig. Das ist aber auch das Interessante dran. Man lernt auch ein bisschen mit Menschen dann umzugehen. Ja. Das macht es schon spannend.
Danke für das Gespräch.
Dankeschön.